Wir hatten letztes Mal die erste Hälfte vom Psalm 22. Der Psalm hat insgesamt 32 Verse und es ist ein Lied. Und der erste Teil vom Lied, der ist in Moll. Moll ist, ich weiß nicht, wie gut jeder von euch in Musiktheorie ist, Moll ist traurig. Und der erste Teil vom Lied, der ist traurig, der ist zäh, der fängt damit an, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein sehr harter Anfang, würde ich mal sagen. Und der geht die ersten 22 Verse fast durchgehend sehr traurig, sehr zäh, sehr, sehr hart mit demjenigen um, der ihn singt. Aber das richtig Schöne ist, das hört da nicht auf, sondern heute gucken wir uns den zweiten Teil an, der ist nicht in Moll geschrieben, der ist glücklich geschrieben. Und der fängt an mit Vers 22, wir lesen den jetzt noch nicht, aber bevor wir da hinkommen, möchte ich kurz nochmal für diejenigen, die nicht da waren, kurz wiederholen, was wir letztes Mal gehört hatten. Wir hatten gehört, dass dieser Psalm, der von David geschrieben wurde, der, ich weiß nicht, ob das jeder von euch weiß, aber David hat 1000 Jahre vor Jesus gelebt. Und David schreibt über sich selber. David schreibt dort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und 1000 Jahre später, Jesus Christus am Kreuz sagt genau dieselben Worte. Und jetzt könnte man sagen, ja, Jesus kannte die Schrift, aber letzte Woche haben wir gehört, nein, das lag nicht nur daran, also ja, Jesus kannte die Schrift, aber das lag nicht nur daran, sondern in diesem ganzen Psalm sind 30 bis 35 Prophetien, die im Neuen Testament wahr geworden sind, die in den Evangelien wahr geworden sind. Und da sehen wir ganz interessanterweise, dass nicht nur Jesus, nicht nur die Jünger, nicht nur, ich sage jetzt mal, die Gläubigen, in Anführungszeichen, die ganzen Sachen nochmal gesagt haben, die genau das zitieren, was dann dort gesagt wird, sondern es sind größtenteils die Heiden, es sind größtenteils die Feinde Jesu. Es sind die Menschen, die eigentlich nicht wollen, dass Jesus der Messias ist, die nicht bestätigen wollen, dass er der Sohn Davids ist, auf den die Bibel im Alten Testament verweist. Und das ist das Wunderschöne, weil das ist eine Bestätigung, dass dieser Psalm prophetisch ist. Und das sehen wir schon in der ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte geht diese prophetische Voraussage noch weiter. Es steigert sich sogar. Aber kurz davor, um was geht es in der ersten Hälfte? In der ersten Hälfte ging es darum, dass übertragenen Sinne Jesus sich verlassen war von Gott. Er war getrennt, da war eine Schlucht zwischen Gott und Jesus. Und er war am Kreuz, er hat nicht nur sich von Gott trennen müssen, von Gott dem Vater, sondern er hatte die Verachtung, die Verpönung und die Verspottung von den Menschen ertragen müssen. Er war am Kreuz und als wäre das noch nicht genug, ist dann noch der Feind gekommen und ist mit allem, was die böse Welt zu bieten hat, auf ihn eingegangen. Und das ist der Ende vom ersten Teil. Ist ein relativ harter erster Teil, wie man so sehen kann. Aber genau hier geht's weiter. Und die Brücke, die möchte ich jetzt lesen. Und zwar in Psalm 22, der Vers 22. Und ich lese ab Vers B. Ich lese den kompletten Block zu Ende. Psalm 22, 22b. Und davor schreibt David, ich bin umzingelt von Feinden, von Krallen wie Hunde, Rachen wie Löwen und Hörner wie Büffel. Er schreibt wirklich eine echt schlechte Situation. Und jetzt kommt dieser Vers, 22b. Ja, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm Ehre. Begegnet ihm mit Demut und Verehrung, all ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden hat er nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben, inmitten der großen Gemeinde. Mein Gelübde will ich erfüllen vor den Augen derer, die dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Die Armen sollen wieder essen und satt werden. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. An dem Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, dem Herrn, niederwerfen und dich anbeten. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über alle Völker. Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbetend vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die in den Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr zum Leben haben. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Amen. Das ist ein wunderschönes Kapitel, finde ich. Soweit. So. Wir sehen hier, dass dieser Ton komplett sich verändert. Wir sehen, dass die Wortwahl, wenn man jetzt den vorherigen Teil noch im Hinterkopf hat, von sehr negativ zu sehr optimistisch und positiv wechselt. Und genau das können wir heute angucken. Und ich möchte jetzt einfach mal das Ganze vereinfachen, sodass wir sehen, was dieser Bruch in diesem Kapitel, diese Einteilung in diesem Kapitel sagt. Das ganze Kapitel geht über Golgatha, über den Berg, auf dem Jesus stirbt. Und das Ganze sehen wir davor, das war das Thema letztes Mal, die schreckliche Realität von Golgatha. Und dieses Mal haben wir das als Thema, wie ihr hier oben seht, die gewaltigen Folgen von Golgatha. Wir sehen ein davor, bevor Jesus gestorben ist, und wir sehen ein danach. Und ganz interessant, wir sehen auch die Rolle Jesu. Wir sehen im ersten Kapitel Jesus eher als einen Propheten. Wir sehen ihn als jemand, der ruft, eine Stimme. Und im zweiten Teil sehen wir ihn als Vermittler, als Priester oder als König, als Herrn, den man anbetet. Und das ist einfach wunderschön. Das heißt, dieses Kapitel ist eingeteilt in vorm Kreuz und nach dem Kreuz. Und alles, was wir heute behandeln, das ist voraussagend vom Kreuz an. So, jetzt sind wir auf einem Punkt. Jetzt möchte ich meinen ersten Punkt nochmal die Verse dazu lesen. Das ist der erste Punkt des Lobpreis Gottes in der Gemeinde, die Verse 22 bis 27. Nur kurz diesen Abschnitt. Du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen, alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt. Preist ihn, all ihr Nachkommen Jakobs. Gebt ihm die Ehre. Begegnet ihm mit Demut und Verehrung, all ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden hat er nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben, inmitten der großen Gemeinde. Mein Gelübde will ich erfüllen vor den Augen derer, die dich dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Die Armen sollen wieder essen und satt werden. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. Dieser erste Teil, die ersten Verse davon, von diesem Abschnitt, die sind eine Aufforderung zum Lobpreis. Und wir sehen das Wunderschöne hier. Das ist nicht nur ein komm, lobe du alleine Gott, du bei Namen, sondern geh in die Gemeinde, in der du bist. Wir sehen hier halt der Schreiber David, er schreibt hier über seine Brüder. Und das Interessante ist, bei dem ganzen Kapitel, das möchte ich kurz, bevor ich darauf jetzt eingehe, sagen, David hatte nicht den Kontext, den wir jetzt haben. David wusste sehr vermutlich nicht, dass er gerade prophetisch über Jesus wahrsagt. Er wusste sehr vermutlich nicht, dass das, was er jetzt schreibt, 1:1 für unsere Gemeinde anwendbar ist. Er hat für seine Situation geschrieben und das ist das Interessante. So sehen wir, wie der Heilige Geist über Jahrtausende hinweg genau das kommuniziert, was er sagen möchte. Und das ist einfach so wunderschön. Und wir sehen hier, dass der Schreiber sagt, ich möchte inmitten der Gemeinde Loblieder singen. Wir sehen von David einige Psalmen in der Bibel. David war ein Musiker schlechthin und der hat sehr viele Lieder gesungen. Und erstmal klingt es jetzt nicht so besonders, dass David was singt, weil wenn man eigentlich die Bibel anguckt, hat er vermutlich 24/7 den ganzen Tag durchgesungen. Aber was man eigentlich ganz, ganz gut erkennen kann in der Bibel ist, David war eigentlich relativ introvertiert. David war jemand, der sehr für sich eigentlich den Herrn gepriesen hat. Wenn man anguckt, vor allem den frühen David, dann war der auf dem Feld, dann hat der alleine irgendwo Harfe gespielt oder sonst irgendwas. Zeitgleich sehen wir hier, er sagt hier nicht, ich möchte auf das Feld gehen und Gott dort preisen. Er sagt, ich möchte in die große Gemeinde gehen. Ich möchte in die große Versammlung gehen. Ich möchte es groß machen, was ich erlebt habe. Weil ich habe nicht einen Gott, der mich vielleicht erhören wird. Nein. Er sagt, ja, du hast mich erhört. Ich werde in die große Gemeinde gehen. Er hat gar keine Diskussion hier, ob er sich das traut oder nicht, ob das es wert ist oder nicht. Und er tut nicht nur das sagen, sagt, nicht nur ich soll Gott loben und preisen, sondern in Vers 24 schreibt er, alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. Und dann schließt er auch Israel ein. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Begegnet ihm mit Demut und Verehrung, all ihr Nachkommen Israels. Und wir sehen hier, Lobpreis ist nichts, wo du alleine machst. Also kannst du natürlich auch alleine machen, aber Lobpreis bleibt niemals dabei. Lobpreis ist ein Feuer. Ein Feuer bleibt nicht bei einem Baum, wenn es brennt. Also, ja, wenn man Feuer legt, das wandert und das tut noch mehr anfachen. Und genau das sollte eigentlich auch beim Lobpreis passieren. Wenn der eine erfüllt wird, dann sollte der Nachbar auch erfüllt werden. Dann sollte das übergreifen in unserer Gemeinde. Und das sollte ein Anliegen sein für uns alle, dass unsere ganze Gemeinde wirklich brennt für Jesus. Dass wir wirklich, wie diese Gemeinde, die David sagt, kommt, macht mit, singt mit, singt mit. Wenn, also jetzt hier so am Rande, wenn du jemand bist, der vielleicht öfters beim Lobpreis nicht mitsingt, sing mit. Du hast es hier aus der Bibel, nicht von mir. So. Wir sehen hier, dass die erste Hälfte vom Kapitel David mit Not ringt. Er hat nicht die beste Situation, vermutlich, wenn er das schreibt. Und zeitgleich geht er nicht mit Bitten zu Gott. Er geht nicht hin und sagt, bitte Herr, erlöse mich davon, erlöse. Direkt die Verse davor sagen, ich bin umgeben, rette mein Leben, ich bin von Krallen dieser Hunde, Rachen wie Löwen und Hörner wie Büffel. Aber er macht nicht weiter und sagt, bitte, bitte, mach das, das, das. Er kommt nicht betteln zu Gott. Nein, er kommt lobend zu Gott. Er kommt zu Gott und er lobt und preist Gott. Er tut Gott für den, wer er ist, für den, den er erkannt hat, groß machen. Und das ist, glaube ich, eine Weisheit, die jedem Einzelnen gut tut. Und zwar, ich glaube, dass wir mehr Schätze vom Himmel abholen können, wenn wir Gott loben, statt ihn zu betteln, um das und das möchte ich haben. In Afrika hatte ich einen Pastor, der hat immer gesagt, God isn't an ATM. Also Gott ist kein Geldautomat. Weil, ja, viele Leute, die kommen zu Gott, wenn sie was brauchen. Sie kommen, sagen, ich möchte das, 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 das. Und wir sehen hier, der David, der hier schreibt, der hätte genau das Anrecht, der hätte genau die Situation, wo jeder Einzelne sagen würde, das ist gerechtfertigt, wenn er jetzt kommt und Gott bittet um das, das, das und das. Er braucht die Lösungen. Er braucht die Hilfe. Und er weiß, dass er Gott braucht. Aber wenn wir sehen, wie er zu Gott kommt, ist nicht flehend, ist nicht bettelnd, ist nicht, Herr, du hast hier meine To-Do-Liste, willst du sie vielleicht machen? Nein, er kommt zu Gott und er geht erstmal darauf ein, wer ist Gott. Er kommt zu Gott und lobt und preist ihn, für wen er ist. Und ich glaube, daran können wir uns ein ganz, ganz großes Beispiel nehmen. Und dann sehen wir auch, dass Gott Erhörung schenkt. Denn wir sehen hier in Vers 25, denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Der Herr, der sieht dich. Und ich glaube, das weiß man eigentlich, aber trotzdem möchte ich dir das heute mitgeben. Gott kennt deine Not und Gott möchte dir auch helfen. Und wir haben einen Gott, der nicht eventuell vielleicht irgendwann mal ein bisschen was erhört, sondern in Vers 22 steht, ja, du hast mich erhört. Punkt. Wir haben einen Gott, der wird nicht irgendwann siegen. Oftmals benehmen sich Christen als, am Ende werden wir schon gewinnen. Nein, Jesus hat bereits gewonnen. Er muss nicht noch gewinnen. Der Sieg ist am Kreuz bereits errungen. Jesus Christus ist der Sieger über alle Tod und Teufel. Das ist ein richtig schönes altes Lied. Aber ja, ich bin nicht der Musiker. Zurück zu Vers 25. Gott hört und antwortet. Er hat dein Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht von ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben inmitten der großen Gemeinde. Mein Gelübde will ich erfüllen vor den Augen derer, die vor dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Wie oft sagen wir Gott, ich möchte dir alles hingeben? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du nicht oft, dann sollte deine jetzige Aufnahme sein, du solltest es öfters tun und auch meinen. Und wenn du es oft tust, dann ist es eine Aufforderung, das auch ernst zu meinen. Gott wirklich alles hinzugeben. Gott wirklich genau das zu tun, vor den Menschen, die Gott wirklich in Ehrfurcht dienen, Gott alles hinzugeben. Und ich möchte dir sagen, heute hast du musst heute eine Entscheidung treffen, Gott alles hinzugeben oder nicht. Du tust jeden Tag eine Entscheidung treffen. Ob du es willst oder nicht. Auch eine Entscheidung, die du nicht triffst, ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Wenn du dich dafür heute nicht entscheidest, Gott aktiv nachzufolgen, hast du dich eigentlich gegen Gott entschieden. Jedes Mal, wenn du nicht dein Kreuz auf dich nimmst, lässt du es eigentlich aktiv liegen. Und das ist eine Ermutigung, in meinen Augen, das ist nicht eine Ermahnung, sondern eine Ermutigung dazu, sich jeden Tag neu wirklich für Gott zu entscheiden, jeden Tag neu zu sagen, ich möchte alles Gott geben. Ich möchte nicht nur sagen, Gott, alles, was ich habe, bin und kann, soll dir gehören, sondern ich möchte es auch umsetzen. Ich möchte, wir sehen hier vor den Augen der anderen, mit meinen Geschwistern zusammen. Wenn der eine ein bisschen Probleme hat, dann kann man auch ermutigen und so. Das ist das Schöne, wenn man nicht alleine ist. Und dann kommt noch das Folgende dazu. Du bist der Grund, dich zu loben inmitten der großen Gemeinde. Ich glaube, das ist einfach nur eine damalige Ausspruchsweise für ein Zeugnis geben. So würde ich es jetzt zumindest verstehen. Dass er sagt, ich möchte Zeugnis geben von dem, was ich erlebt habe in der Gemeinde, in seinem damaligen Kontext. Und ich glaube, dass es auch eine Ermutigung ist für uns heutzutage, alles, was du erlebst, mit Gott, alles, wo du Gott erlebst und sagst wirklich, hey, ich hab dich dafür zu loben. Jeder Grund ist eigentlich ein Grund für ein Zeugnis. Eigentlich, wenn wir Zeugnisgottesdienste machen, sollten wir alle nach vorne kommen irgendwann. Das sollte ein reger Austausch sein, weil wenn wir die Bibel angucken, es ist nicht, dass du dir irgendwie verdient hast, du hast nichts verdient, sondern am Ende steht hier, der Herr hat alles vollbracht. Alles, was du geschafft hast, dafür hat Gott dir die Kraft gegeben. Wenn du sagst, oh, ich habe heute das und das geschafft, ohne Gott wärst du nicht aus dem Bett gekommen. Ohne Gott hättest du deine Gesundheit nicht. Ohne Gott würdest du nicht in Deutschland leben. Ohne Gott hättest du nicht deine Familie. Du hättest nichts. Gott ist der Geber von allem. Und ich glaube, dass, auch wenn es nur ein Teilsatz ist, dass das eine Ermutigung sein kann und hoffentlich für dich heute ist, öfters unsere Geschwister dazu ermutigen mit dem, was wir erlebt haben. Und jetzt möchte ich zu meinem zweiten Punkt kommen. Der Lobpreis Gottes durch die Völker. Und ab jetzt ist es ein zukunftsorientierter Text, würde ich sagen. Und jetzt lese ich die Verse 28 bis 30. An allen Enden der Welt und der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, dem Herrn, niederwerfen und dich anbeten. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über alle Völker. Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbetend vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die in dem Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr haben, mehr zum Leben haben. Wir sehen hier, dass die komplette Erde in Gottes Gewalt liegt. Und ja, die liegt jetzt schon in Gottes Gewalt. Aber ich glaube, dass genauso wie der erste Teil prophetisch auf Jesu Kreuz geschrieben wurde, dass die zweite Hälfte prophetisch für die Zukunft ist. Dass wir wirklich darauf hoffen können und nicht nur hoffen können, sondern darauf vertrauen können, dass Gott wirklich Erweckung schenken möchte, dass er wirklich an allen Enden der Welt Völker retten wird, dass er Völker übernehmen wird, dass er sein Königtum wirklich umsetzen wird. Und hier muss man natürlich wieder auch anmerken, genau wie die Jünger damals dachten, dass es ein irdisches Königtum sein wird, ein Reich sein wird, das die Römer stürzt oder sonst irgendwas. Ich glaube erneut, dass es nicht sowas sein wird. Es wird ein geistliches Reich sein, eins, so wie Jesus gebracht hat. Und ich glaube, das ist wunderschön, weil wir sehen eigentlich, dass genau das eigentlich schon jetzt Realität ist. Oder Realität wird. Weil wir sehen an allen Enden der Welt, sehen wir Christen. Wir sehen nicht nur in Europa irgendwo Christen am Sonntag Gott loben und preisen. Nein, wir sehen es in der muslimischen Welt, wir sehen es in der asiatischen Welt, wir sehen, egal wo du in welches Ende der Welt du gehst, man findet Christen, die sich Gott hingeben. Und ich finde, das ist ein Zeugnis wert allein schon. Und nicht nur das, sondern ich glaube, dass es eine Prophezeiung ist, noch viel weiter darüber hinausgeht, was wir uns gar nicht derzeit vorstellen können. Weil wenn wir jetzt zurückgehen, der ganze Psalm hört sich an, vor allem der erste Teil, als wäre David bei der Kreuzigung Jesu dabei gewesen. Er sagt, 23 Zitate, die 1:1 in den Evangelien vorkommen. Und insgesamt 35 Prophetien werden übernommen. Oder 30 bis 35, je nachdem, wie man es auslegt, werden umgesetzt in den Evangelien. Und es klingt, als wäre er dabei gewesen, als wäre er einfach ein Zeuge gewesen von der Kreuzigung Jesu. Und so wie er sich niemals hätte vorstellen können, dass Jesus das Ganze durchgeht und dass er das nicht wusste, genauso, glaube ich, ist es auch heutzutage, dass die Schönheit, die noch kommen wird, diese Erde, ich möchte es nochmal vorlesen, dass ihr mal seht, was für eine Veränderung das sein kann. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker, da steht nicht manche, da steht, alle Völker werden sich vor dir, dem Herrn, niederwerfen und die werden dich anbeten. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über alle Völker. Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbetend vor dem Herrn niederwerfen. Das ist eine wunderschöne Welt, die wir hier lesen. Und ich bin zuversichtlich, dass unser Gott das nicht machen kann, sondern wir lesen es hier in Gottes Wort. Er macht's. Und ich freue mich schon drauf. Das ist eine Anspielung natürlich aufs tausendjährige Reich. Und für die, die jetzt nicht mit dem Begriff tausendjährigem Reich anfangen können, das ist schwer zu erklären. Es ist ein wortwörtlich oder sinnbildlich tausendjähriges Reich, in dem das Reich und in dem Jesus regiert. Und natürlich muss man sagen, es gibt verschiedene Ansichten, wie genau das ausgelebt wird. Aber im Endeffekt ist es ein messianischer Psalm. Es ist ein Psalm, der genau darauf ausspielt, der genau darauf ausgeht. Das heißt, eigentlich können wir hier in diesem Psalm gucken und wir können sehen, wie das tausendjährige Reich aussehen wird. Wir können lesen, an allen Enden der Erde werden sich Menschen Gott unterordnen. Die Höchsten, das kann man heutzutage einfach leider sagen, die Allerhöchsten in der Welt haben meistens nicht so viel übrig für die geistliche Welt, vor allem nicht für die gute geistliche Welt, für Gott, sondern eher für das Negative. Und deswegen können wir eigentlich sagen, das ist eine Zukunft, auf die wir uns freuen können. So. Wir sehen hier, dass Gerechtigkeit einkehren wird. Wir sehen, dass die Armen wieder essen werden können, steht hier drin. Und wir sehen auch, dass alle Menschen umkehren. Und auch wenn das jetzt noch eine, ich sag jetzt mal, ein kommendes Reich sein wird, sind wir die Bausteine, die dieses Reich irgendwann mal stellen sollten. Mit anderen Worten, eigentlich sollten du und ich eigentlich jetzt schon daran arbeiten. Jetzt schon daran arbeiten, für Gott genau dieses Reich hier auf Erden zu bauen. Und das ist es eigentlich, was Christentum ist. Genau das auszuleben. An allen Enden der Welt, mit den Mitteln, die Gott dir gegeben hat, deine Mitmenschen zu Gott zu ziehen. Sie bei Namen zu rufen und sagen, Gott will dich haben. Gott möchte, dass du Teil davon wirst. Und wenn wir das machen, ich weiß, dass Gott da auch dahinter ist. Dass Gott, wenn wir unseren Teil geben, immer seinen Teil dazu gibt. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir ganz, ganz viele Geschichten, wo Menschen ihren Teil nicht einhalten. Aber die ganze Bibel hat nicht einen einzigen Teil, wo Gott seinen Teil nicht einhält. Und deswegen können wir da wirklich voll Zuversicht in unser Umfeld gehen und wirklich Zeugnis geben. Und ich bin mir zu 100% sicher, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Wenn wir wirklich nicht unsere Meinung da draußen verkünden, nicht sagen, ich finde, du solltest, sondern das und das, sondern wirklich Gottes Wort in die Welt rausschreien, dann kommt es nicht leer zurück. Und da bin ich mir zu 100% sicher. So. Ich möchte jetzt kurz auf den Punkt 1 und 2 kurz verbinden miteinander. Wenn, ich habe vorher schon gesagt, du musst dich nachher entscheiden, und ich möchte, dass du das im Hinterkopf behältst. Jeder einzelne Christ hat die Möglichkeit, jetzt schon einer von den Anbetern Gottes zu sein. Wir sehen, dass später wird die ganze Welt Gott anbeten. Die ganze Welt wird erkennen, wer Gott ist. Aber eigentlich sollten wir motiviert sein, eigentlich die Ersten zu sein, die Gott schon von Anfang an kennen, die ihn gefunden haben oder die sich gefunden wurden, je nachdem, dass wir quasi nicht warten, bis Gott uns, wir sollten probieren, zur ersten Hälfte zu gehören, zu der Hälfte, die David hier anschreibt mit, kommt und preist ihn zusammen mit mir. Nicht, Gott wird irgendwann die ganze Welt haben, sondern schon da, wo es ganz kritisch ist, dazu zu gehören. Schon da sollten wir für Gott einstehen. Schon da sollten wir uns für Gott entscheiden. Wir sollten nicht nur da, wo alle, das hört sich jetzt wieder, weil das nicht der Fall ist, ein bisschen nah, lebensfern an. Aber ich sage halt, wir sollten definitiv probieren, zu der ersten Gruppe gehören, zu der Gemeinde, die Gott lobt und preist. Und ich möchte jetzt zum Punkt 3 kommen. Und das ist Lobpreis Gottes durch alle Generationen. Wir sehen bis jetzt, dass erstmal hat es angefangen, das ist quasi immer eine Erweiterung des Lobpreises Gottes. Es fängt an mit den Leuten, die Gott bereits kennen. Mit dem Volk Israel, mit den Leuten, die es erlebt haben, mit den Leuten, mit den Christen heutzutage, könnte man sagen. Und dann vorausschauend auf die ganze Welt, die im tausendjährigen Reich oder je nach Auslegung halt alle zusammenkommt, Gott loben und preisen werden. Aber hier sehen wir, dass es nicht nur ein Zeitpunkt ist, sondern dass es zeitlos ist. Der Schreiber, der tut es immer weiter ausweiten, wer Gott alles loben wird. Am Anfang sagt er, alle, die Gott preisen, alle, die Gott Ehrfurcht vor Gott haben, die sollen ihn preisen. Danach sagt er, alle, die zu Israel gehören. Dann sagt er, alle, die in der Gemeinde sind, sollen mitpreisen. Und dann sagt er, alle werden mitpreisen. Und dann sagt er, und das werden sie machen für alle Generationen. Er geht immer einen Schritt weiter. Und am Ende endet alles damit, dass Gott alles Lob bekommt. Und dass Gott verherrlicht wird. Und ich möchte jetzt nochmal die zwei letzten Verse lesen. Die Verse 31 und 32. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Amen. Wir sehen, dass jeder Einzelne am Ende vor die Entscheidung gestellt wird. Und wir sehen das in der Bibel relativ oft, die Aussage, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Gott Gott ist. Allerdings, wenn man jetzt die Bibel anguckt, wissen wir auch eine andere Sache. Und zwar, nicht jeder, der es sehen wird in der Ewigkeit, wird es verstanden haben. Und du kannst das Bild einblenden. Ich habe da so ein... Ich glaube, dass du heute die Möglichkeit hast, zu sagen, so wie der Schreiber hier Lobpreis in seinen Alltag einbindet und jeden dazu auffordert, hast du die Möglichkeit, Lobpreis in deinen Alltag einzubinden, ihn zu deiner Natur zu machen. Und am Ende werden nämlich alle Gott loben und preisen, aber du kannst einer der Ersten sein. Du kannst derjenige sein, der mit Gott noch eine tiefere Beziehung baut. Und im Endeffekt, wenn man das ganze Christentum anguckt, ist es wie dieses Kapitel. Das erste Kapitel sieht erstmal düster aus. Es ist von der menschlichen Natur geprägt. Es ist auf dieser Erde. Und es ist eventuell mit Leiden versät, es ist mit Herausforderungen gesät, es ist mit Feinden ringsherum versät. Aber zeitgleich gibt es diese zweite Hälfte. Und die zweite Hälfte ist nicht was ganz anderes. Es ist dieselbe Beziehung mit Gott. Es ist die Beziehung, die du auf der Erde anfängst und mit Gott baust. Und zwar nicht jeden Sonntag, sondern jeden einzelnen Tag. In deinem Alltag, im Lobpreis und wirklich dich in die Beziehung hineinkämpfst, näher an Gottes Herz, näher zu Gott. Und wenn du stirbst, dann ist es nicht irgendwie, oder wenn du zu Gott kommst, ist es nicht das irgendwie, dass dann plötzlich eine ganz andere Beziehung ist, sondern es ist dieselbe Beziehung, sie geht einfach nur weiter, und zwar in alle Ewigkeit. Und deswegen lasst uns einfach diesen Ansporn haben, alles zu geben. Diesen Ansporn haben, jetzt schon auf dieser Erde, auch wenn wir begrenzt sind, alles, was wir haben, da reinzusetzen, Gott besser kennenzulernen, mit ihm eine tiefere Beziehung zu haben und mit ihm wirklich genau diese Freude, dieses Einssein erleben, was der Psalmist hier erlebt und schreibt. Und ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und gemeinsam ins Gebet gehen. Und ich möchte eigentlich jetzt nicht, dass wir irgendwie um irgendwas Bestimmtes bitten, sondern dass wir Gott loben und preisen. Die ganze Hälfte von dem Kapitel geht darum, Gott zu loben. Und ich glaube, dass wir genau das jetzt tun sollten.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.